Aber ich habe just nach meiner Rede wahnsinnig viele E-Mail-Zuschriften bekommen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, die sozusagen das eher als problematisch erachtet haben, meine Rede im Bundestag. Die waren mitunter auch ein bisschen unter der Gürtellinie und niveaulos und mit Beschimpfungen. Aber der Zuspruch in einer positiven Richtung war der überwiegendere Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das macht auch Mut und insofern hat es mich auch ein bisschen in der Position bestätigt.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Die Bundesregierung hat ja aktuell viel vor in Sachen Jagd- und Bundesnaturschutzgesetz. Der Plan ist, Wölfe so schnell wie möglich regulär bejagen zu können. Wir haben dazu mehrere Folgen gemacht. Wenn ihr euch über den Sachstand informieren wollt, dann hört sie euch am besten nochmal an. Heute nehmen wir aber mal einen ganz spannenden Perspektivwechsel vor. Bis jetzt haben wir ja immer über den politischen Prozess und alles, was da dran hängt, gesprochen. Heute spreche ich mit jemandem, der mittendrin steckt und als Bundestagsabgeordneter direkt in den Ablauf der Gesetzesnovelle involviert ist. Herzlich willkommen, Sascha H. Wagner.
Schönen guten Morgen.
Sie sind für die Linke im Bundestag. Fassen Sie doch noch mal ganz kurz die Position Ihrer Partei in Sachen Wolf zusammen.
Ja, also unsere Partei lehnt die Novelle des Gesetzes ganz entschieden ab. Ich bin Wolfsbetroffener sozusagen hier in meinem Wahlkreis, Dienstlaken-Oberhausen. Dienstlaken gehört hiermit zum Kreis Wesel und wir hatten die berühmt-berüchtigte Wölfin Gloria, die hier sozusagen ihr angebliches Unwesen trieb. Und dementsprechend bin ich seit auch als Kommunalpolitiker schon mit der Wolfsthematik befasst und bin jetzt mit meiner Tätigkeit im Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat diesbezüglich fortbezogen zuständig für den Wolf. Und wir sehen also da natürlich eine ganz große Gefahr bei diesen neuen Gesetzen, die Standards runterzusetzen und damit eine stärkere Entnahme des Wolfes voranzutreiben. Da sagen wir also ganz klar, dass diesbezüglich eine grobe Gefährdung des Artenschutzes natürlich darstellt. Und wir sind also da der festen Auffassung, dass es eine solche Überarbeitung dieses Gesetzes nicht bedarf.
Wie kommen solche Positionen innerhalb einer Fraktion eigentlich zustande? Wie hat man sich das vorzustellen? Wie stimmen Sie sich ab? Sind immer auch alle gleich einer Meinung? Und wie informieren Sie sich?
Naja, also, dass man immer gleich einer Meinung wäre, ist nicht so, wäre, glaube ich, auch nicht gut für den Diskurs und die verschiedenen Sichtweisen. Es ist so, dass eine Struktur innerhalb einer Fraktion besteht über entsprechende thematische Arbeitskreise. Das sind also die Abgeordneten in Arbeitskreisen, die so thematisch zusammenhängen, wo wir Themen geclustert haben. Und unterhalb dieser Arbeitskreise gibt es auch nochmal Arbeitsgruppen, die also ausschussfachbezogen miteinander arbeiten. Das sind dann kleinere Abgeordnetengruppen. Und dann ist es so, dass man sich im Prinzip so alle Themen, die irgendwo im parlamentarischen Raum anfallen, einmal unter den Abgeordneten erstmal aufteilt. Da gibt es eine ganz klassische Excel-Liste oder Tabelle, wo dann drin steht, Wolfsthematik zuständig Sascha Wagner. Und dann erarbeitet man im Prinzip entsprechende Positionspapiere oder Recherchepapiere für den Fall, dass also Dinge entsprechend seitens der Bundesregierung eintreten. Oder wenn man selber jetzt mit einer Gesetzesinitiative oder eben auch mit einer kleinen Anfrage oder so etwas Dinge vorbereitet. Und dann stimmt man das in der Arbeitsgruppe ab. Das läuft dann im Zweifel auch nochmal durch den Arbeitskreis. Und dann geht die Sache sozusagen seinen parlamentarischen Gang. Es wird dann also im Zweifel noch durch die Fraktion gejagt. Und wenn es Einwände gibt, dann haben die Abgeordneten einer Fraktion die Möglichkeit, sich natürlich dazu nochmal zu verhalten. Und dann wandelt man, ob man Dinge sozusagen nochmal überarbeitet oder einen Kompromiss findet. Und in der Sache des Wolfes jedoch nehme ich schon wahr, dass die Fraktion da sehr geschlossen eigentlich sozusagen auch meine Position trägt.
Das heißt, Sie konnten mit der Erfahrung, die Sie mit Gloria gemacht haben, im Prinzip Ihr ganzes Wissen einbringen, um die Bundestagsfraktion der Linken davon zu überzeugen, dass der Weg der Wissenschaft, Sachlichkeit und Gesetzmäßigkeit der richtige Weg ist.
Es ist schon so, dass ich mich natürlich aufgrund meiner Tätigkeit hier in der Kommunalpolitik als Fraktionsvorsitzender im Kreistag Wesel habe sehr intensiv mit der Wolfsthematik beschäftigen müssen. Ich war sicherlich kein Wolfsexperte und bin es vielleicht auch heute noch nicht. Man hatte eine unwahrscheinliche Themenbandbreite, die man so im Bundestag, ich bin noch in zwei weiteren Ausschüssen tätig, um die man sich da kümmern muss. Aber ich habe mich natürlich jetzt schon reingefuchst, wenn man so will, ja, in das Thema.
Das ist
da haben
gut.
Wir ja schon die nächste Baustelle im Prinzip.
So sollte das ja auch eigentlich sein, dass man sich da so ein bisschen auch Mühe gibt und da so wirklich auch einbringt, ne, bei der Meinungsbildung irgendwie, ne?
Genau, also ich habe natürlich auch hier im Umgang mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, auch mit betroffenen Weidetierhaltern, aber auch mit Schäfern und so weiter über viele Jahre hier auch im Dialog gestanden. Habe hier auch in der Kommunalpolitik immer eine sehr, ja, ich will mal sagen, randständige Position eingenommen. Ich bin ein strikter Gegner überhaupt von Entnahmen des Wolfes, weil ich denke, da gibt es heute ganz andere Möglichkeiten. Wenn man zum Beispiel nach Holland blickt, wo man also sogenannte Problemwölfe in gewisse Reservate steckt und die weiterhin betreut und so weiter. Also es ist schon so, dass ich auch hier immer so Einzelkämpfer auf weiter Flur war mit meiner Partei zum Schutz des Wolfes. Und habe aber ganz früh schon erkannt, dass dieser Diskurs um die Thematik des Wolfes ein sehr emotionsgeladener Diskurs war. Mhm. Also der sozusagen sehr schnell in einer, naja, ich sag mal, so ein bisschen Gebrüder Grimm-Erzählweise anfängt, bis hin zu rechten Narrativen, die auch sehr schnell hinein kommuniziert werden. Gerade auch von Seiten der AfD oder so gibt es ja ganz viele Beispiele, wo man dieses Thema versucht zu emotionalisieren, zuzuspitzen und Horrorszenarien an die Wand zu malen.
Ja.
Bis hin dazu, dass Kinder nicht mehr in die Kita gehen können, weil der Wolf sozusagen anfängt, Kinder zu halten. Und das ist ein Problem auch insgesamt für die Debatte und trägt natürlich nicht zur Versachlichung bei.
Dieses Thema, dieses Beispiel, was Sie gerade anführen mit den Kindern und der Schule und dem Kindergarten, das, da müssen wir gar nicht so weit rechts gucken. Das ist ja auch ein Narrativ von Herrn Mack von der CDU, ne? Sie holen natürlich mit Ihren Positionen ganz, ganz viele Leute oder Wählerinnen von den Grünen ab, die sich einfach mal von den Grünen missverstanden fühlen. Nicht nur in Sachen Artenschutzpolitik, in anderen Themen auch. Aber merken Sie das? Kommt da Zulauf von den Grünen, ehemals Grünen, zu Ihnen?
Ich merke das sozusagen am Zuspruch erstmal. Ob die Leute jetzt sozusagen direkt zu uns kommen, vereinzelt sicherlich. Aber das hat, glaube ich, etwas generell mit dieser Kursverschiebung der Grünen auch bei anderen sozialen Themen und so weiter auch ein Stück weit zu tun. Da innerhalb der Grünen herrscht ja ein Stück weit ein kleiner Richtungskampf um die Frage der Ausrichtung, ob man sich nach links oder mehr in die Mitte orientieren will. Und da ist es natürlich so, dass wir da in einem bestimmten Segment natürlich viele enttäuschte Wählerinnen und Wähler, aber auch inzwischen viele neue Mitglieder gewinnen können. Und das bei der Wolfsthematik hier vor Ort auch in früheren Jahren schon erlebt, dass die Grünen da sehr, ich will mal sagen, schwierige Positionen eingenommen haben. Hier bei uns im Kreistag zum Beispiel hat man sich so gar nicht gegen die Entnahme ausgesprochen. Das hat mich immer schon sehr irritiert, weil ich habe in jungen Jahren durchaus sehr stark zu Grünen tendiert, will ich mal sagen, was so die umweltpolitischen Positionen betraf und habe über die Jahre eben auch in der eigenen politischen Karriere festgestellt, dass die sozusagen immer weiter auch eine eigene Kurskorrektur da vorgenommen haben und wie ich finde eben nicht zum Positiven. Und gerade in dieser Thematik habe ich sehr schnell festgestellt, dass die Grünen da wirklich sehr stark auch herumeiern und eben auch problematische Positionen mitunter übernehmen.
Sie haben richtig Punkte gesammelt, ich glaube, bei fast allen Menschen im Land, die sich für die Wölfe einsetzen. Mit Ihrer Rede im Bundestag am 14. Januar im Rahmen der ersten Beratung des Gesetzesentwurfs, da haben Sie wirklich all das geliefert, was wir ja immer hier auch in diesem Podcast letztlich bringen. Fakten, ne, über Herdenschutz, über Prävention, über Ökosysteme, über den Artenschutz. Also alles, was mit dem Thema Wolf zusammenhängt und wie es eben halt funktionieren kann und ja auch in anderen Ländern seit Jahrhunderten funktioniert. Wie waren in dem Moment, als Sie die Rede gehalten haben, die Reaktionen darauf? Hat es da gebrodelt? Also man sagt ja, es hat Applaus ausschließlich von den Linken gegeben. Stimmt das?
Ja, es gab, glaube ich, auch sogar ein paar Plaudierungen so aus der Grünen-Fraktion durchaus. Also auch da gibt's ja noch ehrenwerte, gute Leute mitunter. Also das ist jetzt im Bundestag nicht so gewesen, dass ich da nur von der eigenen Fraktion Applaus bekommen habe. Aber ich habe just nach meiner Rede wahnsinnig viele E-Mail-Zuschriften bekommen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, die sozusagen das eher als problematisch erachtet haben, meine Rede im Bundestag. Die waren mitunter auch ein bisschen unter der Gürtellinie und niveaulos und mit Beschimpfungen und so nach dem Motto, habt doch diese bescheuerte Rede gehört und das können Sie nur sagen, weil Sie selber nicht irgendwie, überspitze jetzt mal, Fohlen gerissen bekommen haben und so. Und da wird also immer sehr stark überzeichnet, überzogen. Ich bin auch über meine Social Media Accounts wieder bombardiert worden mit übelsten Bildern von gerissenen Tieren mit Eingeweiden und Gedärmen, die da so herausquollen. Das sind ja alles auch so Netzbilder, die ich auch in früheren Jahren immer schon bekommen habe, wenn ich mich positiv zum Wolf geäußert habe. Aber der Zuspruch in einer positiven Richtung war der überwiegendere Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben wirklich tagelang damit verbracht, den Menschen zu antworten. Ich hoffe, ich habe bisher auch allen antworten können oder mein Büro. Also da gab es schon auch sehr viel Zuspruch. Und das macht auch Mut. Und insofern hat es mich auch ein bisschen in der Position bestätigt.
Merken Sie das momentan auch, dass das Thema Wolf A natürlich logischerweise mehr in den Fokus rückt bei den Menschen im Land und dass sich so ein bisschen die Debatte verschiebt in Richtung Pro-Wolf? Ich meine, wir wissen aus belastbaren Forsa-Umfragen, ja, wissen wir, dass die Mehrheit der Deutschen natürlich für die Rückkehr der Wölfe ist und das auch alles so will, wie es läuft momentan. Kriegen Sie auch mit, dass jetzt auch die öffentliche Diskussion lauter und vehementer pro Wolf geführt wird?
Das kriege ich schon mit. Also ich merke das natürlich vor allem über die Social-Media-Kanäle. Ansonsten hat man ja wenig, ich sag mal, Gradmesser, außer jetzt von einzelnen BürgerInnen-Zuschriften, die man so als Bundestagsbüro dann erhält. Aber in den sozialen Netzwerken merke ich schon, dass der Zuspruch pro Wolf deutlich größer wird. Und das finde ich erstmal ein gutes Signal.
Wir brauchen ja so ein bisschen Zeit. Das müssen noch ein paar mehr Leute werden, die auch die Stimme erheben. Ich glaube, dann hat man tatsächlich auch ein bisschen Einfluss auf die Politik, hoffe ich zumindest. Wie läuft denn das bei Ihnen so im Bundestag? Gibt es denn auf den Fluren auch mal fraktionsübergreifend Gespräche oder einen Austausch über das Thema? Oder kommt auch mal jemand, sage ich mal, von der SPD zu Ihnen und sagt, Mensch, hören Sie mal, können Sie mir vielleicht mal ein paar Tipps geben? Ich habe das alles gar nicht gewusst und so weiter. Passiert sowas oder ist man da doch streng, sage ich mal, in seiner Fraktion verhaftet und redet nur mit denen?
Also diese Hintergrundgespräche finden in Bezug auf den Wolf so gut wie gar nicht statt, muss ich sagen, worüber ich auch ein bisschen enttäuscht bin. Insgesamt ist es aber auch so, dass im Parlament die Fronten sehr stark verhärtet sind und ich war als neuer Abgeordneter, das war meine erste Wahlperiode, sehr schnell sehr desillusioniert, wie wenig auch aus der Rolle der Opposition man sozusagen positiv beeinflussen kann. Also die Diskussion auch in Fachausschüssen und Gremien ist sehr eng. Also die Bundesregierung zieht ihren Stiefel sehr stark durch. Argumente kommen kaum zum Einsatz. Und da ist auch kein Voneinander zu gegen. Also dass man Wähler oder die Wählerin hat ja den Gedanken, im Parlament ringt man nach der besten Möglichkeit und sucht Kompromisse. Das ist nicht mein Empfinden da in diesem Parlament, sondern wir haben auf der einen Seite einen großen rechten Block, mit denen man natürlich sowieso keine Schnittmengen hat und auf der anderen Seite aber auch eine Bundesregierung, die gar nicht wirklich auf die Not ausgerichtet ist und versucht, auf gute Argumente sozusagen der Opposition ein Stück weit einzugehen. Und das ist eine ziemlich bittere Erkenntnis für einen neuen Abgeordneten, dass man da auf der Fachebene am Ende sehr wenig nur erreichen kann. Ich merke das auch bei vielen anderen Themen. Da ist es wirklich so, dass die Bundesregierung gnadenlos durchzieht, manchmal auch ohne Debatte in den Ausschüssen. Muss ich das so vorstellen, dass vor einem Ausschuss findet immer eine sogenannte Obleuterunde statt, wo also quasi die themenpolitischen SprecherInnen der Fraktion die Tagesordnung miteinander festlegen. Und da wird auch schon festgelegt, über welche Tagesordnungspunkte überhaupt diskutiert wird. Und da finden ganz, sagen wir mal, so eine Tagesordnung hat 20 Tagesordnungspunkte. Davon werden 10 ohne Debatte sozusagen geführt. Ja, also die werden quasi nur zur Kenntnis genommen, abgestimmt. Das setzt die Bundesregierung dann schon durch. Und dann sitzt man da und dann hat man noch die Möglichkeit, seine schriftlichen Einzelfragen als Mitgeordneter einzureichen oder Berichtsbitten. Und dann steht man da.
Im Parlament regieren die Mehrheiten, das wissen wir ja, das ist ja eigentlich auch gut so. Aber wenn ich das so höre, dann habe ich schon Zweifel daran, dass da irgendwie auch genügend Mitsprache ist von der Opposition. Und wie ist das denn zum Beispiel, wenn jetzt Grenzen überschritten werden? Wir haben ja jetzt gerade das Beispiel gehabt, dass ja der Paragraph 39a vom Bundesnaturschutzgesetz hineingeschmuggelt wurde in den Gesetzesentwurf. Das überschreitet für einige die Schwelle der Verfassungswidrigkeit. Wie gehen Sie damit um, dass das so passiert ist?
Ja, das ist sozusagen auch ein bisschen der Machtarroganz der Bundesregierung. Ich habe den Eindruck, dass die Sozialdemokratie der Union da auch ziemlich hinterherrennt oder teilweise auch ganz schön ausgeliefert ist. Die Union macht da ja wahnsinnig Druck in dieser Thematik. Und nun bin ich selbst kein Verfassungsrechtler oder Jurist, um das verfassungsmäßig einschätzen oder bewerten zu können. Aber ich finde es eben auch, wie viel Nachdruck man da in dieser Sache vorgegangen ist. Und man muss wirklich sagen, aber selbst der Bundesrat hat ja jetzt in seiner Stellungnahme da sozusagen nochmal Anmerkungen auch zu gemacht, zu § 39a. Und hat gesagt, also das ist irgendwie auch ein bisschen schwierig, auch wenn es nur dünn umschrieben ist. Und insofern bin ich mal gespannt, ob die Regierung sich da nochmal ein bisschen korrigieren lässt.
Sie werden das müssen, weil ich glaube, einige Naturschutzverbände haben auch angekündigt, das so nicht hinzunehmen. Die mögliche Folge könnte ja sein, dass das Risiko besteht, dass das Gesetz dann komplett für null und nichtig erklärt wird. Und dann bliebe alles so, wie es ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne der Bundesregierung ist.
Das denke ich auch, das wäre eine ziemliche Klatsche, sozusagen mit Ansage, weil Hinweise sind ja da und man kann nur hoffen, dass die Bundesregierung da aus lernt, aus den Hinweisen, die es da bisher gibt. Und ansonsten, wenn das Gesetz kassiert wird, wäre das natürlich ein ziemlicher Reinfall.
Inwieweit nehmen Lobbygruppen, wie zum Beispiel die Jägerschaft, Einfluss auf solche Gesetze? Ich meine, haben Sie Erfahrung damit oder haben Sie da was gehört darüber? Das geistert immer so im Hintergrund, dass die Kernziele in diesem Gesetz in den Stift diktiert wurden vom Bundesjagdverband. Können Sie sich vorstellen, dass das stimmt oder ist das ein Mythos?
Ja, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass das genauso gelaufen ist. Das ist sozusagen mein Eindruck, wenn man sich in den verschiedenen Gebäuden der umliegenden Lobbygebäude um das Bundestagsgelände herum sozusagen mal anschaut, dann sieht man auch, mit welcher Dependance da der Jagdverband auch seinen Sitz hat und so, und dass da der Lobby-Einfluss geltend gemacht wird. Das kann man, finde ich, in dem Gesetzentwurf ganz klar nachvollziehen. Und ich erlebe ja selbst als linker Abgeordneter, stark insgesamt auch bei anderen Themen Lobby versuchen, Einfluss zu nehmen, Druck zu machen, Termine zu erbitten, wo man sozusagen darauf getrimmt werden soll oder dahin bewegt werden soll, seine Position vielleicht zu verschieben und zu verändern. Ist mir jetzt in Sachen Wollen nicht passiert. Doch das hat auch was mit unserer eigenen Kommunikation zu tun, dass wir da sehr schnell, sehr klar nach draußen gegangen sind, dass da ein großer Einfluss gerade bei Seiten der Union vorhanden ist. Das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen.
Stimmt es eigentlich, dass die Jägerschaft mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil im Bundestag vertreten ist? Sind da besonders viele Jäger? Kriegen Sie das mit?
Das kriege ich so als solches jetzt nicht mit. Ich habe mir bisher, muss ich gestehen, aber auch nicht die Mühe gemacht, mir alle Abgeordnetenseiten durchzugucken, um zu sehen, ob da Jäger und Jägerinnen dabei sind. Man kriegt das natürlich ein bisschen mit, so bei Wortbeiträgen auch hin und wieder, wenn so Debatten im Parlament oder im Ausschuss laufen, dann klingt das immer so ein bisschen mit durch und der Jagdverband wird auch immer gerne mal in so einem Nebensatz noch mit platziert. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es da viele, gewehraffine Menschen gibt.
Ja, das glaube ich auch. Wie geht es jetzt weiter? Also wir wissen ja, am Montag, den 23. Februar, findet ab 16.30 Uhr eine öffentliche Anhörung im Ausschuss für Landwirtschaft statt. Was passiert da genau?
Also so eine Anhörung, man muss ich auch sagen, das klingt immer so ernüchternd und ist eigentlich immer so traurig, wenn ich dann so konkret berichte. Man darf sich nicht allzu viel von so einer Anhörung versprechen. Das sage ich gleich ganz klar. Alle Fraktionen haben gemäß ihrer Größe, ihres prozentualen Wahlergebnisses im Parlament spiegelbildlich sozusagen ein gewisses Redekontingent. Die dürfen dann eine bestimmte Minutenzahl sprechen und dürfen selber Sachverständige benennen, die dann bei so einer öffentlichen Anhörung eingeladen werden. Das ist dann so, es gibt ein Eingangsstatement des Vorsitzenden des Ausschusses und dann sprechen je nach Fraktionsgröße sozusagen die einzelnen Sachverständigen. Unser Sachverständiger hat nur ganz wenige Minuten. Und dann können die Abgeordneten entsprechend Nachfragen stellen. Auch das ist minutenmäßig begrenzt. Und wenn dann sozusagen so eine Anhörung vorbei ist, gehen alle wieder in ihre Büros. Und nach meinem Dafürhalten ist dann die Regierungskoalition am Zug zu überlegen, ob man vielleicht noch Argumente aufnimmt, um den eigenen Gesetzesentwurf vielleicht noch mal zu bearbeiten. Mein Eindruck ist derzeit, dass da die Bereitschaft nicht sonderlich groß ist.
Welche Sachverständigen sind das? Ist das bekannt oder spricht man da vorher nicht drüber?
Wir werden das erfahren im Laufe dieser Woche. Wir haben einen Weidetierhalter, der sehr pro Wolf sozusagen engagiert ist, benannt, der für uns dort durchaus als aus betroffenen Sicht heraus eine sehr gute Positionierung zum Thema Wolf vornehmen wird. Und das wird also schon vorher noch bekannt gegeben im Laufe dieser Woche. Aber das können Menschen aus Umweltverbänden, aus Institutionen, wie auch immer sein. Das entscheiden die Fraktionen selbst, wen sie da sozusagen benennen.
Alles klar. Es heißt ja, dass die Gremien momentan unter hohem Zeitdruck arbeiten, weil die Neuregelung noch vor dem Sommer irgendwie und vor dem Austreiben der Weidetiere im Frühjahr in Kraft treten soll. Stimmt das, dass das möglich ist, dass dieses Gesetz schon in wenigen Wochen verabschiedet wird?
Das kann sehr gut sein. Also deshalb hat man jetzt auch, oder wir haben auch als Opposition da nochmal Druck gemacht, dass auch eine Anhörung stattfindet. Jetzt in der ersten Sitzungswoche des Parlaments. Wir haben dann eine dreiwöchige Sitzungsfolge. Und ich gehe schon davon aus, dass dann sehr schnell die zweite Lesung stattfinden wird.
Und das heißt dann, dass dann Ende März Deckel drauf gemacht wird zum Beispiel?
Möglicherweise, ja. Wenn da jetzt wirklich nicht noch Verschiebungen passieren und sich da was in den Köpfen bewegt, kann das gut der Fall sein. Wir können natürlich auch, selbst als Parlamentarier, haben wir nicht den Einblick, wie stark oder wie schnell die Regierung die Dinge dann umsetzt. Das erfahren wir ja dann im Prinzip auch nur, wenn wir die Tagesordnung sehen.
Könnten Sie theoretisch noch einen Änderungsantrag einbringen? Vielleicht sogar fraktionsübergreifend mit anderen Parteien? Ein sachliches Papier mit Änderungen, die letztlich ja dem Gesetz auch dienen, weil es dann, wasserdichter wird. Wir wissen eben halt, es muss ja noch einiges gemacht werden. Aber könnten Sie das theoretisch tun?
Theoretisch ja. Faktisch ist die Frage, ob wir damit uns Gehör verschaffen können. Fraktionsübergreifend glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die SPD, die ja durchaus auch vereinzelt, wie ich wahrgenommen habe, mal etwas moderatere Töne anklingen lässt, wird sozusagen dem eigenen Entwurf sich nicht entgegenstellen, natürlich als Regierungsfraktion. Ob die Grünen geneigt sind, mit uns da gemeinsam was zu machen, würde ich auch eher als schwierig bewerten derzeit. Das hat, wie ich eingangs sagte, was mit deren strategischer Aufstellung zu tun. Naja, und dass wir mit der AfD keine gemeinsame Sache machen, ergibt sich ja aus der Sache. Und da haben wir auch diametral unterschiedliche Positionen. Insofern sind die Chancen da sehr gering.
Das heißt aber, die SPD steht geschlossen hinter diesem Gesetzesvorschlag.
Da gehe ich schwer von aus. Also es mag vielleicht einzelne Abgeordnete geben, die dann da nochmal eine andere Haltung zu haben vielleicht. Das habe ich bisher noch nicht so stark wahrgenommen. Ich weiß, dass es einzelne Abgeordnete gibt, die da eine etwas progressivere Haltung durchaus einnehmen. Aber sie werden, glaube ich, schon sehr geschlossen als Fraktion dem eigenen Gesetzentwurf dann noch zustimmen.
Jetzt haben Sie als Parlamentarier Sascha H. Wagner gesprochen. Wenn Sie jetzt, sage ich mal, normaler Bürger dieses Landes wären und diese ganze Debatte mitbekommen würden, sich aber für Wölfe interessieren und für den Artenschutz, für den Naturschutz, wie würden Sie denn jetzt vorgehen? Weil diese Frage wird uns immer wieder gestellt. Die Menschen fühlen sich machtlos, sie sind hilflos in Teilen und wollen einfach wissen, was können wir jetzt tun? Und wie würden Sie denn sich jetzt verhalten in genau dieser Situation?
Ich würde, glaube ich, auch den Weg wählen, jetzt den entsprechenden Fachabgeordneten im Landwirtschaftsausschuss zu schreiben. Ich würde versuchen, Leserbriefe in die öffentlichen Presseorgane zu lancieren, damit sozusagen es spürbar einen Druck sozusagen aus der Bevölkerung eben auch gibt und vor Ort mich vielleicht auch an die Parteien richten, die Parteien anschreiben, die Abgeordneten aus den Wahlkreisen anschreiben. Und bitten da sozusagen nochmal die Haltung ordentlich zu überdenken. Viel mehr Möglichkeiten hat man ja letztendlich dann als WählerInnen.
Es gibt noch eine Mahnwache, die geplant ist, und zwar genau an dem Montag, den 23. Februar. Die Umweltaktivistin Annemarie Botzki hat eine Mahnwache organisiert, und zwar während der Beratung im Bundestag. Treffpunkt ist auf der Wiese vor dem Bundestag um 16 Uhr. Das ist der Platz der Republik, und wer kann, sollte dort bitte hinkommen. Es gibt übrigens auch eine Gegenveranstaltung, von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass möglichst viele kommen. Erfahrungsgemäß kommen da natürlich an einem Montagnachmittag nicht 100.000 Menschen, aber ich sage mal, selbst 100 Leute, ne, mit entsprechend starker Meinung, dass man da auch sich äußert, ist ja auch geplant, dass da Reden gehalten werden. Ich werde auch vor Ort sein. Wir werden auch sprechen, wenn ihr das wollt, aber ich bitte euch wirklich, kommt so viel wie möglich am 23. um 16 Uhr vor dem Bundestag, dass wir wenigstens ein bisschen Haltung zeigen und unsere Meinung dort kundtun können. An diesem wichtigen Tag, wo es übrigens auch diese Gegenveranstaltung, ich glaube, des Schafzuchtverbandes oder der Schäfer gibt. Ja. Okay, lieber Herr Wagner, dann an dieser Stelle einen herzlichen Dank an Sie für dieses wirklich aufschlussreiche und sehr, sehr interessante Gespräch. Ich glaube, wir haben jetzt viel verstanden, was hinter den Kulissen läuft. Wir haben leider aber auch verstanden, dass wir letztendlich nicht viel machen können. Bleibt nur die Hoffnung, dass, wenn so ein Gesetz dann irgendwie kommt, auf dem Wege von Klagen, ne, gegen Beschlüsse, die dann ja ergehen müssen, um bestimmte Entnahmen zu machen und so, dass das dann Erfolg hat und dass das dann möglichst viel Sand ins Getriebe streut. Es geht hier nicht um Recht bekommen oder um Recht haben wollen. Es geht hier wirklich um eine viel größere Sache. Es geht hier letztendlich um den kompletten Artenschutz in unserem Land und dass dieser eben halt geopfert werden soll. Wir wissen, es wird nicht beim Wolf bleiben. Das wissen Sie sicherlich auch, oder?
Da gibt es ganz viele Tierarten, die sozusagen zunehmend immer stärker ins Visier geraten und wo wir doch eigentlich aus der wissenschaftlichen Erkenntnis heraus, dass wir froh sein müssen, wenn die Artenbestände wieder anwachsen, dass wir da sozusagen auch das eigene menschliche Fehlverhalten früherer Generationen auch wieder ein Stück weit wettmachen können. Dass sich da sozusagen eine ganze Menge wieder leider in die falsche Richtung entwickelt. Und ich sehe das durchaus im gesamtgesellschaftlichen Kontext, dass wir sozusagen so eine Art gesellschaftlichen Rollback halt eben auch erleben, anstatt wissenschaftsbasiert fundierte Erkenntnisse als Grundlage für die Beschlüsse unserer Politik auch zu nehmen. Und da will ich auch nochmal an Sie und Ihr Umfeld ein herzliches Dankeschön richten, weil Sie wirklich einen fundierten Beitrag dazu leisten, mit Fakten auf basierten Informationen fußend für Aufklärung eben sorgen. Und das wird in diesen Zeiten zunehmend wichtiger.
Danke, das leite ich weiter. Und Ihnen wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg bei Ihrer wichtigen Arbeit. Und ich bin sicher, wir haben uns hier nicht zum letzten Mal gesprochen. Es wird ja weitergehen und es wird viel zu besprechen geben, auch in Zukunft. Vielen, vielen Dank von Herzen und alles, alles Gute für Sie.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.